Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Corona-Pandemie ist dabei, die Welt zu verändern. Selten konnte man in den vergangenen Jahren so sehr den Eindruck bekommen, dass wir da gerade in historischen Zeiten leben. Und trotz Lockerung der Corona-Beschränkungen in Europa ist klar, vorbei ist es nicht. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade wieder darauf hingewiesen, die Pandemie befinde sich noch immer im Aufschwung. Und zwar weltweit. Das Virus und seine Ausbreitung hat vorgeführt, wie extrem vernetzt diese Welt ist. Und doch ist gerade jetzt so oft wie noch nie vom Ende der Globalisierung die Rede. Denn zumindest in den ersten Wochen der Pandemie war die Antwort auf die globale Krise Abschottung. Nationale Abschottung. Erst morgen werden in Europa die Grenzen wieder geöffnet. Sonja Liefsen ist Historikerin am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Uni Freiburg. Schönen guten Morgen, Frau Liefsen.
Guten Morgen, Frau Handel.
Ja, was ist da passiert? Warum hat ausgerechnet diese globale Krise, ausgelöst durch ein grenzüberschreitendes Virus, zu Nationalismus und Grenzschließungen geführt?
Ja, das ist tatsächlich eine einfach unglaublich wichtige Frage, die wir uns ganz genau stellen müssen und die man sicherlich auf verschiedenen Ebenen beantworten kann. Ich denke, die eine Ebene ist wirklich sozusagen die psychologisch-emotionale Reaktion, dass dieser nationale Reflex weniger eine politische rationale Strategie war als eine emotionale Reaktion auf eine Situation der Unübersichtlichkeit, der Dynamik, des Unbekannten, in der man sich sozusagen auf das Bekannte, auf das Kleine, auf das Übersichtliche zurückzieht und dann auf die Nation und innerhalb der Nation reagieren möchte. Dann kann man natürlich auch darauf verweisen, dass die Nationalstaaten auch das am effektivsten organisierte politische Instrument im Moment sind. Die Exekutive gerade, die sozusagen ja auch die in der Krise das Heft in der Hand hat, die ist auf Ebene der Nationalstaaten für dieses schnelle Handeln häufig noch am effektivsten.
In einem Artikel, den Sie kürzlich veröffentlicht haben, da sprechen Sie ja sogar von der Wucht des Nationalen an den geschlossenen Grenzen, war die ja besonders deutlich zu spüren. Wie und wo, Frau Liefsen, zeigt sich diese Wucht des Nationalen sonst noch?
Ja, ich denke, gerade in der Medienberichterstattung hat man sie gerade in den ersten Wochen auch sehr intensiv gesehen. Wenn man das verfolgt hat, ist sehr deutlich geworden, wie stark mit nationalen Stereotypen in der Medienberichterstattung plötzlich gearbeitet wurde. Da war wirklich von feierlustigen Italienern, autoritären Deutschen und schüchternen Schweden die Rede. Also diese Wucht der Stereotypen der Berichterstattung ist etwas, was in diesen Wochen, finde ich, auch wieder sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat ja am Anfang der Krise ziemlich martialisch von einem Krieg gegen das Virus gesprochen. Wie würden Sie das interpretieren in diesem nationalen, nationalistischen Kontext?
Ja, das ist natürlich auch eine rhetorische Tradition, an die er da anknüpft und auch eine übrigens sehr maskuline rhetorische Tradition, dass man das eigene Handeln oder diese Handlungsmacht als Krieg bezeichnet, um damit die Intensität der Reaktion herauszustreichen. Aber ein Krieg kann natürlich, ein nationaler könnte jetzt auch ein von mehreren Nationen gemeinsam geführter Krieg sein. Da fällt eigentlich besonders auf, dass Macron so eine maskulinistische alte Rhetorik aufgreift.
Es war und ist da ja auch ja fast schon sowas wie eine Art Wettkampf der Nationen im Umgang mit der Pandemie zu beobachten. Also mich jedenfalls haben diese täglichen Tabellen mit Infektions- und Totenzahlen irgendwie auf ziemlich gruselige Weise manchmal an die Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen erinnert. Gab es da einfach auch so einen Wettstreit? Wer geht besser mit der Pandemie um? Wer kann es besser?
Ja, das hat natürlich auch zwei Seiten, dieser Wettstreit. Man könnte zum einen sagen, dass es natürlich eine positive Seite hat, diese Verfügbarkeit von Wissen erstmal, von global zirkulierendem Wissen über den Virus, über die Krise und auch die Möglichkeit, sich zu vergleichen, Handlungsstrategien von Politik zu vergleichen, bietet ja auch Möglichkeiten, über Lösungen nachzudenken und zu fragen, welche Strategien sind richtig. Aber sie hat natürlich auch die andere Seite, nämlich dieser Wettstreit führte auch zu vielen aggressiven Abgrenzungen, zu Selbststilisierungen des Besseren, zu Abwertungen des jeweiligen Nachbarn oder zu Abwertungen anderer Gesellschaften. Also das hat auch wirklich zwei Seiten.
Ja, er hatte so seine schockierenden Seiten, dieser neue Nationalismus, vor allem am Anfang der Krise. Wie nachhaltig, meinen Sie, wird er sein, der neue Nationalismus?
Das ist sicherlich eine schwierige Prognose. Da kann man hoffen, dass er nicht nachhaltig sein wird. Und ich denke, was wichtig ist, ist zu fragen, wie kann man das vermeiden und wie kann man auch für zukünftige Krisen vermeiden, dass es zu so einem Wiederaufflammen des Nationalismus kommt. Und da muss man eben genau hinschauen, fragen, was ist in diesen ersten Wochen der Krise passiert? Wie lässt sich das denn alternativ handhaben, dass eben nicht die Nationalstaaten alle einzeln und gegeneinander potenziell agieren? Welche neuen Institutionen, welche grenzübergreifenden Kooperationen braucht es, dass zum Beispiel die EU von Beginn auch ein stärkerer Faktor sein könnte? Und dass diese immensen Kosten, die sowas wie Grenzschließungen mit sich bringen, vermieden werden können. Also Kosten ökonomisch, menschlich, auf allen Ebenen.
Also wäre vielleicht ein, ja, letztlich positiver Nebeneffekt dieser Grenzschließungen in Europa auch, dass einfach mal wieder, aber eben sehr extrem deutlich geworden ist, wie unvollkommen die Europäische Union ist?
Ja, natürlich. Also solche Krisen können natürlich auch einfach mal das Bewusstsein dafür wecken, was nötig, was vielleicht besser, was ein Plan für die Zukunft sein könnte. Man kann auch darauf hinweisen, dass tatsächlich die EU durchaus auf dem Weg ist, mehr Kompetenzen zu gewinnen, auch in der Gesundheitspolitik, und dass sie jetzt in der Spätphase der Krise auch nicht unbedeutend war. Da hat sie ja noch große jetzt Finanzprogramme aufgelegt, aber sie hat eben Zeit gebraucht. Und da zu fragen, wie kann man das noch effektiver machen, welche Rolle wollen wir da für die Zukunft haben, um in einer möglichen neuen Krise diese erste Phase der nationalen Abschottung vermeiden zu können, das wäre eine Aufgabe.
Sie hören den Deutschlandfunk Information und Musik im Gespräch mit der Freiburger Historikerin Sonja Levsen. Frau Levsen, die Corona-Krise wird ja als historische Krise wahrgenommen. Welche Rolle sehen Sie da eigentlich jetzt für Ihr Fach, die Geschichtswissenschaft?
Ja, für mein Fach, und da habe ich ja auch eben gerade drüber geschrieben, gerade für die Zeitgeschichte, die sich mit der jüngsten Vergangenheit befasst, sehe ich eben eine Herausforderung, auch gerade dieses Verhältnis von Globalisierungen, von Globalität und Nation und Nationalstaat wirklich nochmal intensiv neu zu denken, als sich als Forschungsfrage vorzunehmen. Denn es hat eine gewisse Ironie, dass in der Geschichtswissenschaft gerade diese jüngste Zeitgeschichte, die diese vernetzte Welt sich eigentlich anschaut, noch sehr stark in nationalen Rahmen häufig forscht, stärker sogar als die Forschung zu älteren Epochen. Und das muss sehr viel stärker noch überwunden werden, als es derzeit der Fall ist. Denn nur dann, wenn man sich transnationale, globale Verflechtungen anschaut, kann man auch darüber nachdenken, welche Rolle spielt die Nation in so einer globalen Gegenwart? Wie steht Nationalismus zu Globalitätserfahrungen? Wie steht aber auch nationales, staatliches Handeln? Welche Möglichkeiten, Handlungsspielräume haben Nationen in dieser Gegenwart? Das sind Fragen, die schon aufgeworfen wurden, aber zu denen die empirische Forschung noch wirklich begrenzt ist.
Und was ist nun, das müssen Sie uns jetzt auch noch beantworten, mit dem viel beschworenen und viel diskutierten vermeintlichen Ende der Globalisierung? Ist da was dran? Kommt das? Sind wir da mittendrin?
Ich glaube, ein Ende der Globalisierung ist nicht auf gar keinen Fall abzusehen. Und es gibt auch nicht die eine Globalisierung, sondern es gibt sicherlich eben viele Globalisierungsprozesse, etwa eine Globalisierung der Wissenszirkulation, eine Globalisierung der Wirtschaft. Und eben da differenziert zu schauen, in welchen Feldern überwiegt die Globalisierung, globalisierende Wirkung, die Globalität, das grenzübergreifend Verflechtende, auf welchen anderen Feldern und Gebieten bleibt der Nationalstaat ganz stark. Und diese Differenziertheit sich genau anzuschauen und zu fragen, was bedeutet dieser Wandel auch? Was bedeutet zum Beispiel die globale Wissenszirkulation für die Möglichkeiten von Nationen zu handeln? Das ist eine spannende Forschungsfrage für die Zukunft.
Die Wucht des Nationalen in der globalen Corona-Krise und was nun zu tun wäre. Vielen Dank, das war voraufgezeichnet die Freiburger Historikerin Sonja Levsen hier im Deutschlandfunk.